Stell dir eine Situation vor, in der du dich so richtig wohlfühlst. Du bist in einer Umgebung, die du magst, die Temperatur stimmt, du fühlst dich wohl in deinem Körper, du bist vielleicht umgeben von Menschen, die du gerne hast, vielleicht bist du auch alleine. Du kannst ganz dich selbst sein, musst dich nicht verstellen, nicht verbiegen. Es stimmt einfach alles. Es ist so ein Moment, wo das Glück vollkommen scheint. Du kannst genießen, lachen, einfach sein. Ich habe mir auch so eine Situation vorgestellt und mir ist dieser Moment in Erinnerung gekommen. Das war letzten Sommer. Es war so ein Sommerabend. Das ist bei meiner Mutter im Garten in Gempen. Und es war so ein Abend, der irgendwie gefühlt ewig lange, an dem es ewig lange warm ist. Es ist aber auch nicht zu heiß, die Füße sind so im Wasser, ich kann die Sonne genießen, die Kinder genießen, das Wasser genießen. Es ist so ein Moment, wo die Zeit gefühlt stehen bleibt. Und man kann ihn auch gar nicht so ergreifen, diesen Moment. Dieses vollkommene Glück lässt sich ja nicht ergreifen. In dem Moment, wo man denkt, jetzt ist alles perfekt, fällt einem etwas ein, ah, das fehlt doch noch oder das könnte doch noch ein bisschen besser sein. Aber es ist so ein kurzer, vollkommener Moment, wo man denkt, das Leben ist schön, es ist gut. Was ist dein perfekter Moment? Was ist deine Situation, wo du dich gerade so wohl fühlst? Ich glaube, es ist gar nicht so einfach, sich das vorzustellen. Weil ich glaube nämlich, dass wir teilweise verlernt haben, über das Schöne, über das Gute zu sprechen. Wann hat dich mal jemand gefragt, wie geht's dir? Und du hast gesagt, toll, ich war gestern mit meinen Kindern im Garten, es war wunderschön. Irgendwie ist es doch komisch, über das Schöne zu reden. Vielleicht hast du auch manchmal ein schlechtes Gewissen, über das Gute, über das Schöne zu reden, wenn so viel Schlimmes in der Welt passiert, wenn so viel Schlimmes um einen herum passiert. Wenn ich da von einem gemütlichen Sommerabend mit der Familie erzähle, wirkt das irgendwie absurd. Ich glaube, wir haben es teilweise verlernt, über das Schöne zu reden. Wir haben es verlernt, zu träumen von perfekten Momenten, von vollkommenem Glück. Wir haben es verlernt, auch eine schöne, hoffnungsvolle Vision für uns, für unser Leben, aber auch für die ganze Welt zu haben. Und das ist auch nicht erstaunlich. Wir leben in einer Zeit, wo vermeintlich die eine Krise die nächste jagt. Kriege, Klima, Wirtschaft, Spaltungen in der Gesellschaft. Man hat das Gefühl, die Welt ist eine tickende Zeitbombe. Und dazu kommen noch eigene persönliche Herausforderungen, Krisen, Stress in der Schule, auf der Arbeit, Beziehungsprobleme, Ehekrisen, Identitätskrisen, Depressionen, Herausforderungen mit sich selbst, mit dem eigenen Körper, der eigenen Identität, der eigenen Sexualität. Und vielleicht kommst du auch an den Punkt, wo du fragst, gibt es noch Hoffnung? Macht das alles Sinn? Habe ich eine Zukunft? Hat die Welt eine Zukunft? Und ich glaube, wir bleiben in diesem Moment vom Karfreitag hängen. Wir wagen es nicht mehr an den Ostermorgen zu denken. Wir sehen nur die Dunkelheit der Welt, die Herausforderungen des Lebens, die Schwierigkeiten, den Tod. Wo hast du keine Hoffnung mehr? Vielleicht blickst du auf die Situation im Nahen Osten und denkst, das kann nicht gut kommen. Das kann nur im Desaster enden. Frieden? Nein, das ist unmöglich. Du hast keine Hoffnung mehr und bleibst im Karfreitag hängen. Vielleicht blickst du auch auf deine Ehe, deine große Liebe. Die Gefühle sind weg, die Leidenschaft ist vergangen. Du gehst deiner Partnerin, deinem Partner aus dem Weg. Vielleicht suchst du sogar das Abenteuer außerhalb deiner Beziehung. Du hast keine Hoffnung mehr. Du bleibst im Karfreitag hängen. Lasst uns doch mal auf das Kreuz blicken und auf diese letzten Momente von Jesus. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 27, wird Folgendes berichtet. Die Soldaten brachten Jesus in den Hof des Statthalterpalastes und riefen die ganze Truppe zusammen. Dann zogen sie ihm die Kleider aus und hängten ihm einen scharlachroten Mantel um. Aus Dornenzweigen flochten sie eine Krone und drückten sie ihm auf den Kopf. Sie gaben ihm einen Stock in die rechte Hand, knieten vor ihm nieder und riefen höhnisch: Es lebe der König der Juden! Sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock wieder aus der Hand und schlugen ihm damit auf den Kopf. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, zogen sie ihm den roten Mantel aus und legten ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie Jesus zur Kreuzigung. Auf dem Weg zur Hinrichtungsstätte begegnete ihnen ein Mann aus Kyrene, der Simon hieß. Ihn zwangen sie, das Kreuz zu tragen, an das Jesus gehängt werden sollte. So zogen sie aus der Stadt hinaus nach Golgatha, was Schädelstätte heißt. Dort gaben die Soldaten Jesus Wein, der mit einem bitteren Zusatz vermischt war. Als Jesus ihn probiert hatte, wollte er nichts davon trinken. Dann nagelten sie ihn an das Kreuz. Seine Kleider teilten sie unter sich auf und warfen das Los darum. Sie setzten sich neben das Kreuz und bewachten Jesus. Über seinen Kopf brachten sie ein Schild an, auf dem stand, weshalb man ihn verurteilt hatte. Das ist Jesus, der König der Juden. Mit Jesus wurden zwei Verbrecher gekreuzigt, der eine rechts, der andere links von ihm. Die Leute, die am Kreuz vorübergingen, verspotteten ihn und schüttelten verächtlich den Kopf. Den Tempel wolltest du abreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Dann rette dich doch selbst. Komm vom Kreuz herunter, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist. Auch die obersten Priester, die Schriftgelehrten und führenden Männer des Volkes verhöhnten Jesus. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen. Wenn er wirklich der König von Israel ist, soll er doch vom Kreuz heruntersteigen. Dann wollen wir ihm glauben. Er hat sich doch immer auf Gott verlassen. Jetzt wollen wir sehen, ob Gott ihn wirklich liebt und ihm hilft. Schließlich hat er behauptet, ich bin Gottes Sohn. Ebenso beschimpften ihn die beiden Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren. Am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Diese Finsternis dauerte 3 Stunden. Gegen 3 Uhr schrie Jesus laut: Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von den Umstehenden meinten, der ruft den Propheten Elia. Einer von ihnen holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Essigwasser und steckte ihn auf einen Stab, um Jesus davon trinken zu lassen. Aber die anderen sagten: Lass doch, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihm hilft. Da schrie Jesus noch einmal laut auf und starb. Im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben bis unten. Die Erde bebte und die Felsen zerbarsten. Der römische Hauptmann und die Soldaten, die Jesus bewachten, erschraken sehr bei diesem Erdbeben und allem, was sich sonst ereignete. Sie sagten: Dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Jesus erleidet diesen Verbrechertod. Er wird hingerichtet und die Leute beschimpfen ihn und machen sich lustig über ihn in diesem Moment. Es ist dieser Moment, wo Jesus selbst, der Sohn Gottes, Gott selbst, sich von Gott verlassen fühlt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und natürlich lassen sich unsere Lebenssituationen kaum mit dem schlimmsten Tod am Kreuz vergleichen. Aber trotzdem gibt es Momente in meinem und deinem Leben, wo wir vielleicht Gott auch anklagen und schreien: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus fühlt hier etwas, was David schon 1000 Jahre vorher gefühlt hat. In Psalm 22 finden wir ein Gebet von David, dem Hirtenjungen, der zum Anführer wurde und dann vom eigenen König verfolgt wurde. Und der schreibt Folgendes in Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie verzweifelt, doch du bist so weit weg. Nirgendwo scheint mir Rettung in Sicht zu sein. Mein Gott, Tag und Nacht rufe ich zu dir um Hilfe, aber du antwortest nicht und schenkst mir keine Ruhe. Du bist doch der heilige Gott. Du bist es, dem das Volk Israel seine Loblieder singt. Unsere Vorfahren haben sich auf dich verlassen und du hast ihnen immer wieder geholfen. Zu dir schrien sie und wurden gerettet. Sie vertrauten dir und du hast sie nicht enttäuscht. Und was ist mit mir? Ein Wurm bin ich, kein Mensch mehr. Nur noch Hohn und Spott hat man für mich übrig. Alle Leute machen sich über mich lustig. Wer mich sieht, verzieht sein Gesicht und schüttelt verächtlich den Kopf. Überlass Gott deine Not, lästern sie. Der soll dir helfen und dich retten. Er liebt dich doch oder etwa nicht? Du, Herr, hast mich aus dem Leibe meiner Mutter gezogen. Schon an ihrer Brust hast du mich Vertrauen gelehrt. Du bist mein Gott, seitdem mein Leben begann. Seit der Stunde meiner Geburt bin ich auf dich angewiesen. Bleib mir jetzt doch nicht fern. Groß ist meine Angst. Weit und breit gibt es keinen, der mir hilft. Die Feinde kesseln mich ein, umringen mich wie wilde Stiere. Sie reißen ihr Maul auf wie brüllende Löwen, die ihre Beute zerfleischen wollen. Meine Kraft schwindet wie Wasser, das versickert, und alle meine Knochen sind ausgerenkt. Mein Herz verkrampft sich vor Angst und meine ganze Kraft ist dahin, verdorrt wie eine staubige Tonscherbe. Die Zunge klebt mir am Gaumen, du lässt mich im Tode versinken. Eine Meute böswilliger Menschen umkreist mich, gierig wie wildernde Hunde. Hände und Füße haben sie mir durchbohrt. Ich kann alle meine Knochen zählen, sie aber starren mich schadenfroh an. Schon teilen sie meine Kleider unter sich auf und losen um mein Gewand. Herr, wende dich nicht länger von mir ab. Nur du kannst mir neue Kraft geben. Komm mir schnell zur Hilfe. Rette mich vor dem tödlichen Schwert. Bewahre mich vor den Krallen der Hundemeute. Ich habe noch nur dieses eine Leben. Reiß mich heraus aus dem Rachen der Löwen und beschütze mich vor den Hörnern dieser wilden Stiere. Und wer genau hingehört hat, hat vielleicht gemerkt, dass es hier ganz viele Parallelen gibt zum Bericht der Kreuzigung. Wir lesen zweimal: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir lesen auch, dass alle Leute sich lustig machen, ihn verachten. Die Kraft schwindet, die Knochen sind ausgerenkt. Man kann sich vorstellen, wie das am Kreuz sich angefühlt haben muss. Hände und Füße haben sie mir durchbohrt. Sie teilen meine Kleider auf und losen um mein Gewand. Jesus hat sich vermutlich drückt David so das aus, was Jesus auch am Kreuz gefühlt haben muss. Und vielleicht geht es dir manchmal ganz ähnlich. Vielleicht fühlst du nicht diese körperlichen Schmerzen, aber diese seelischen Schmerzen brennen genauso in deinem Körper. Es fühlt sich vielleicht manchmal auch ganz schlimm an. Es ist diese Hoffnungslosigkeit, die sich breit macht. Es ist der Tod, der Karfreitag, der da hängt, wie so ein Damoklesschwert. Es macht keinen Sinn, es hat keinen Zweck. Was bringt es? Gott hat mich verlassen. Ja, Jesus war von Gott verlassen. Er war tot. Aber er ist es nicht geblieben. Und genau das feiern wir an Ostern. Es bleibt nicht bei diesem Karfreitag. Wir feiern die Auferstehung von Jesus, von den Toten. Es gibt noch Hoffnung, denn Jesus hat die Dunkelheit vertrieben. Er hat den Tod vertrieben. Er hat das Böse besiegt und er lebt. Wir lesen wieder in Matthäus Kapitel 28. Als der Sabbat vorüber war, gingen Maria aus Magdala und die andere Maria früh morgens hinaus an das Grab. Es war Sonntag, der erste Tag der neuen Woche. Und der Morgen begann gerade erst zu dämmern. Plötzlich fing die Erde an zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen, hatte den Stein vom Grab beiseite gewälzt und sich darauf gesetzt. Er leuchtete hell wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wachposten stürzten vor Schreck zu Boden und blieben wie tot liegen. Der Engel wandte sich an die Frauen. Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden. Wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Und dann beeilt euch, geht zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Er wird euch nach Galiläa vorausgehen und dort werdet ihr ihn sehen. Diese Botschaft soll ich euch ausrichten. Erschrocken liefen die Frauen vom Grab weg und gleichzeitig erfüllte sie unbeschreibliche Freude. Sie wollten sofort den Jüngern alles berichten, was sie erlebt hatten. Sie waren noch nicht weit gekommen, als Jesus plötzlich vor ihnen stand. Seid gegrüßt, sagte er. Da fielen sie vor ihm nieder und umklammerten seine Füße. Und Jesus beruhigte sie. Fürchtet euch nicht. Geht, sagt meinem Brüder, sie sollen nach Galiläa kommen. Dort werden sie mich sehen. In den Evangelien lesen wir viele von diesen Geschichten, von den Begegnungen mit dem auferstandenen Jesus. Nach dem Karfreitag, nach der Dunkelheit, nach dem Tod kommt das Leben, die Hoffnung, Jesus Christus. Es gibt Hoffnung für dich, es gibt Hoffnung für die Welt, weil Jesus Christus Sieger ist. Er hilft dir, immer wieder aufzustehen, für das Gute zu kämpfen, für Gerechtigkeit und Frieden einzustehen, Licht und Salz in dieser Welt zu sein. Lasst uns nicht aufgeben, lasst uns nicht beim Karfreitag hängen bleiben, lasst uns die frohe Osterbotschaft glauben und daran festhalten, in den dunklen Momenten unseres Lebens. Die haben auch ihre Berechtigung. Wir wollen den Karfreitag nicht leugnen, aber wir wollen nicht da stehen bleiben. Und dann können wir wieder träumen, wir können uns wieder das Schöne, das Gute vorstellen, wir können wieder auf diese perfekten Momente hoffen. Und auch David konnte wieder hoffen. Er fasste wieder Mut, weil der Psalm 22 ist noch nicht zu Ende, es geht noch weiter. Und tatsächlich, Herr, du hast mich erhört. Ich will meinen Brüdern deinen Namen bekannt machen. Vor der ganzen Gemeinde will ich dich loben. Alle, die ihr den Herrn achtet, preist ihn. Ihr Nachkommen von Jakob, ehrt ihn, begegnet ihm in Ehrfurcht, ihr vom Volk Israel, denn er hat den Hilflosen nicht verachtet. Über sein Elend ging er nicht hinweg. Nein, Gott wandte sich nicht von ihm ab, sondern hörte auf ihn, als er um Hilfe schrie. Herr, jetzt habe ich allen Grund, dir vor der großen Gemeinde ein Loblied zu singen. Was ich dir in meiner Not versprochen habe, löse ich nun ein. Alle, die Ehrfurcht vor dir haben, sind meine Zeugen. Die Armen sollen sich wieder satt essen. Alle, die nach dem Herrn fragen, sollen ihn loben. Euer Leben lang dürft ihr euch daran freuen. Auch in den fernsten Ländern werden Menschen Gott erkennen und zu ihm umkehren. Ja, alle Völker werden sich vor ihm niederwerfen. Denn der Herr ist König. Er herrscht über alle Nationen. Auch die Großen der Erde müssen vor ihm niederfallen. Sie, die immer mehr als genug zu essen hatten. Ja, vor ihm werden einmal alle Menschen ihre Knie beugen. Alle Sterblichen, denen das Leben zwischen den Fingern zerrinnt. Die kommenden Generationen werden ihm dienen. Eine wird der nächsten von ihm erzählen. Selbst die Menschen, die noch nicht geboren sind, werden von seinen gerechten Taten hören. Und man wird sagen, der Herr hat es vollbracht. Und auch das lesen wir in einem Bericht über den Tod von Jesus bei Johannes. Dort sagt Jesus am Kreuz selbst, es ist vollbracht. Jesus hat meine Schuld, meine Scham, meine Angst, mein Unvermögen, mein Scheitern, er hat das ans Kreuz genommen, hat es ertragen, er hat es bezahlt und er hat mich befreit. Der Tod, das wäre die logische Konsequenz meines Lebens. Aber Gott streckt mir die Hand hin und sagt, ich möchte dich befreien. Ich möchte dich mit Leben im Überfluss beschenken. Nimmst du das an und vertraust du mir? Es ist vollbracht. Nimmst du das an und vertraust du ihm? Amen.